Oldigur Verlag, Bücher extra für Sie geschrieben. Wolfgang Agugulin, Dunkles Licht in heller Nacht. Zum Inhalt. Paris, drei Männer, drei Wege. Verwoben in ein undurchsichtiges Geflecht, sucht jeder seinen eigenen Weg. Mathis Durand erhält psychologische Betreuung, um den zu frühen Tod seiner Tochter zu verarbeiten. Emile Legarde bastelt daran, sich von seiner Mutter zu lösen und endlich seine große Liebe zum Essen einzuladen. Kapitän Luc Morel beauftragt bewusst Durand und Legarde mit dem Todesfall eines jungen Mädchens im Alter von Durands Tochter. Da kommt es bei einer Befragung zum Eklat. Ein Spiel zwischen Macht und Ohnmacht beginnt. Kapitel 1. Es sah so aus, als hätten nachts Feen auf dem Gras getanzt und tausend Wasserperlen auf dem Grün hinterlassen. Der kleine Park, in dem die ersten Frühlingsblüten aufbrachen, schien sich zu recken bei dem Versuch, wach zu werden. Süßlicher Duft, der betörend aus den Backstuben im Viertel strömte, erfüllte die kühle Nachtluft. Laufschritte zerrissen die Stille, mindestens zwei, vielleicht drei Personen. »Stehen bleiben!« Doch niemand blieb stehen. Unmerklich zerriss das dunkle Band der Nacht und zarte Morgenröte erfasste die schönste Stadt der Welt. »Bleib stehen, du Ratte!« Drei Gestalten rannten in die Seitengasse hinein. Die Schallschlucht ließ ihre Laufschritte widerhallen. Das Kopfsteinpflaster tat ein übriges. Paris gehörte um diese Uhrzeit den Müllmännern, den Bäckern und gelegentlich den Polizisten. Der dritte Läufer war langsamer. Die behäbige Gestalt pustete. Einen halben Kilometer laufen, ein halbes Jahrhundert alt sein, manchmal war zu viel einfach zu viel. Emile Legarde senkte das Lauflevel auf Sparmodus. Er keuchte. Gebückt hielt er seine Knie fest. In seiner Jacke raschelte es. Er sah auf. Madeleines. Das Rascheln löste den Pawlowschen Effekt aus. Nervös fingerte er in der Jackentasche herum. Gier ist eine gute Triebfeder. Geübt zerriss er die durchsichtige Packung. Süßes tat wohl, es stärkte. Aber da war doch noch etwas. Richtig. Langsam setzte sich Emil wieder in Bewegung. Das zeichnete einen guten Polizisten aus. Immer im Dienst, immer für den Bürger da. »Emil!« hallte es aus der nächsten Querstraße. In einigen Wohnungen ging das Licht an. Der Gerufene verstärkte seinen Lauf.
»Wo bleibst du denn?«
giftete ihn sein 10 Jahre jüngerer Kollege an. Auf dem Boden lag ein Mann in verrenkter Haltung auf dem Bauch. Mathis Durand drückte dem Liegenden den Arm auf den Rücken. Der junge Mann brüllte auf.
»Willst du wohl ruhig sein?«
Mathis zog den Arm noch ein Stück höher. Ein weiterer Schrei gellte durch die Gasse.
»Hast du schon wieder Madeleines gegessen? Ich fass es nicht. Wir verfolgen einen Mörder und du krümelst dir einen Keks ins Gesicht.«
»Mathis!«
»Was, Mathis, krümelst du oder nicht?«
Geschäftig verpackte er sein Opfer weiter. Handfesseln aus Kunststoff. Das Band fiebte beim Zuziehen.
»Ich brauche das. Außerdem sind Madeleines keine simplen Kekse, sondern Gebäck.« »Wie kann man nur? Der Kerl hier hat eine 20-Jährige vergewaltigt und ermordet. Und du? Was machst du?«
Das Paket auf dem Boden starrte die beiden verständnislos an.
»Ich habe niemanden umgebracht«, brüllte es.
Emil und Mathis sahen auf den Schreihals hinab.
Halt's Maul, wenn zwei Erwachsene sich unterhalten. Aber, nichts aber.
Mathis versetzte dem Liegenden eine Kopfnuss. Emil schloss die Augen.
Musst du immer so zupackend sein? Was soll ich machen, wenn er sich wehrt?
Eine weitere Kopfnuss kam unvermittelt. Emil seufzte vernehmlich, überlegte einen Einwand und kam lieber zu seinem Kernproblem zurück.
Ich kann auch nichts machen, wenn mein Körper nach Madeleine schreit. Ohne anständigen Treibstoff geht es nicht. Du hast schon genügend Treibstoff gehabt, schau dir deine Murmel an.
Emil Legarde blickte an sich herunter, nahm seinen gewölbten Bauch in Augenschein.
Ich kann halt nicht anders. Emil, du bist ein Verlorener, und du?
Er griff in die Haare des jungen Mannes und riss seinen Kopf hoch.
Du bist es auch.
Der Radiowecker tauchte das Schlafzimmer der Morels in abenteuerliches Blau. Seit nunmehr 5 Minuten plärrte er. Eine aufgeregte Moderatorin verkündete mit einem ewigen Lächeln in der Stimme, dass heute ein wunderbarer Tag werden würde. Madame Morel zerrte an der Bettdecke ihres Mannes, ohne sich umzudrehen.
»Luc, aufwachen!«
Luc brummte. Sein Kopf hob sich. Er schaute nach dem Angreifer auf der anderen Seite des Betts und entschied sich für ein erneutes Schließen der Augen. Die gut gelaunte Stimme aus dem Radio verkündete das Biowetter. Ein leichter Pollenflug von Birke und Haselnuss.
»Luc!«
Gerade hatte er sich an den widerlich grinsenden Tonfall im Radio gewöhnt. Wen interessierten schon Birken? Die Menschheit wurde aber auch immer verweichlichter. Dieses Luc war eindringlicher. Verschlafen wand sich sein Hirn. Würde es noch ein Luc geben ohne Gekeife? Mit dem Erdhügel auf der anderen Seite des Betts war nicht zu spaßen. Luc Morel entschied sich präventiv aufzustehen. Langsam brachte er sich in die Vertikale, rieb den noch betäubten Kopf und versetzte der Austaste des Weckers einen Hieb, als das Grinsmonster verkündete, dass heute die Museumsangestellten streiken würden. Wenigstens ein Problem, das er nicht lösen musste.
»Luc«,
keifte es,
»ich bin wach.«
Entrüstet befand er, dass seine Frau sich an die morgendlichen Spielregeln zu halten hatte. Kein gekeiftes Luc, wenn er schon wach war. Genüsslich zog Madame Morel ihre Bettdecke hoch und krümmte sich embryonal. Wie jeden Morgen hatte sie es vollbracht, einen Koloss zum Laufen zu bringen. Eine schnelle Dusche, ein starker Kaffee, wie immer. Manchmal fragte er sich, wie lange dieses Déjà-vu noch gehen würde, aufstehen, arbeiten, hinlegen. Zwischendurch Probleme lösen, wo waren eigentlich die schönen Momente geblieben? Die ewige Mühle des Alltagsrades zog gleichmäßig ihre Kreise. So als könne er die Gedanken mit gleicher Wucht vertreiben, pustete er seinen Kaffee kühl. Ein unerwartetes Geräusch ließ ihn herumfahren. Fast hätte er sein braunes Erweckungsgetränk verschüttet. Madame Morel wankte schlaftrunken in die Küche.
»Was willst du denn hier?«
Er liebte seine Frau, aber nicht morgens um 7. Diese Zeit gehörte ihm allein. »Ich muss etwas trinken.« Die Hausherrin bahnte sich den Weg zum Kühlschrank, trank Evian aus der Flasche, schaute ihren Mann kaum an und küsste ihn im Vorbeigehen flüchtig auf die Wange. »Hab einen schönen Tag.« Luc stand noch eine Weile mit seinem Kaffee in der Küche.
»Ein schöner Tag«,
dachte er.
»Was ist das eigentlich?«
Auf der Fahrt ins Präsidium ließ ihn diese Frage nicht los. »Ein schöner Tag, wie sah der aus?« Sicherlich begann er nicht mit frühem Aufstehen und Arbeit. Leiter der Mordkommission kein Zuckerschlecken als Beruf. Tote Menschen und deren widerliches Ende sehen. Die Gewissheit spüren, dass irgendjemand frei herumlief, der für diese Mordssauerei verantwortlich war. Eine Gänsehaut überzog seine Unterarme. Sein Kopf ließ nicht locker. Die Gänsehaut breitete sich aus.
20 Kollegen bändigen, stand auch auf der Liste, die ihm den ganzen Arbeitstag vermiesen konnte. Was gab es noch? Richtig, die Sansevieria auf dem Fensterbrett. Eine Pflanze, die ihn schon so lange begleitete, dass sie mittlerweile einen Namen hatte und von der er eigentlich nicht wusste, warum es sie noch gab. Er musste sich um sie kümmern, und kümmern war immer irgendwie ungut. Im Gedankenstrudel um Topfpflanzen und deren elende Existenz hatte er beinahe den wichtigsten Punkt vergessen, den allmorgendlichen Pariser Verkehr, einen der ersten Krafträuber. Morel bog in die Straße des Präsidiums ein, dann in die rückwärtige Seitenstraße. Eigentlich lief es heute Morgen recht gut. Wenig Stau, kein Hupen. Zeigte sich so das Paradies? Kaum war er in die Seitenstraße eingebogen, erwischte ihn die kalte Dusche des Daseins. Ein Müllwagen blockierte die Zufahrt. Morels Augenbraue schoss hoch. Sein Bluthochdruck tat das Gleiche. Er war der Erste in der Schlange, die sich unweigerlich gleich bilden würde. Kaum 5 Minuten zu spät von zu Hause losgefahren, und das war die Quittung. Wenn man als Single lebte, waren Schuldzuweisungen inhaltsleer. Verheiratete hatten es besser. Madame Morel war schuld. Wäre sie nicht aufgestanden und hätte sie ihm nicht einen schönen Tag gewünscht, er hätte tatsächlich das Glück eines ruhigen Arbeitsweges gehabt. Verdammt, sollten alle Höflichkeitsfloskeln dieser Welt sein. Er zwang sich zur Ruhe, wie immer. Wie in Hypnose beäugte er das Ärgernis. 2 Arbeiter. Des Weiteren warteten mehrere Mülltonnen und zahllose Abfalltüten auf das gefräßige Maul des städtischen Wagens. Das würde dauern. Morel seufzte. Hinter ihm hupte es. Warum war immer alles wie immer? Warum nicht anders? In Paris einen festen Parkplatz zu haben, war ein Privileg. Eines, für das man Jahrzehnte auf einer Warteliste stand. Morel sah seinen Parkplatz schon, aber was nützte es, wenn die Zufahrt zu seinem Privileg von einem Arbeiter blockiert wurde, der zeitlupenartig Mülltüten entsorgte? Morel sah ihn sich genauer an, ein dumpfes Gesicht, entnervt von der Arbeit. Offensichtlich war es dem Mann egal, wie viele Autos er aufhielt, er tat das, was er immer tat, emotionslos, Tüte für Tüte. Bei Gott, er sah wirklich dumpf aus. Morel rieb sich das Kinn. Ihm wurde schlecht. Sein Magen hüpfte. Er blickte in den Rückspiegel. Wie sah er eigentlich aus? Unwillkürlich schaute er sich direkt in die Augen. Noch waren seine Augen blau und klar. Fülliges Gesicht, zerzauste graue Haare. Eine Spur von Dumpfheit zu sehen? Eine Menge Linien. Manche waren Gräben. Eine genussfreudige Nase, die man direkt in ein Weinglas einklinken konnte, und buschige Augenbrauen. Dumpfheit irgendwo? Er strich sich mit seiner Hand den Hals herunter. Schlecht rasiert, aber mehr auch nicht. Ein unangenehmes Kreischen riss Inspekteur Emile Legard aus seinen Gedanken. Er hielt sich an der Haltestange fest, die direkt über ihm hing. Mit einer Mischung aus Festhalten und Lockerlassen versuchte er, das Rütteln und Schaukeln der Metro auszugleichen. Normalerweise nahm er die Bahnbewegungen, dank seiner Statur, überhaupt nicht wahr. Sein Gewicht schien ihn in den Waggonfußboden zu zementieren. Doch die unruhigen Metrofahrten, die ihn zu seinem Arbeitsplatz brachten, gestalteten sich von Jahr zu Jahr schlimmer. Der öffentliche Nahverkehr wurde finanziell kurz gehalten. Lärm und Laufunruhe der Waggons waren die Folge. Ein Übel. Als guter Franzose hätte man eigentlich einen weiteren Grund zu streiken. Nebst den Gehaltsstreiks, den Streiks für Bildung, gegen Rassismus und für baldige Rente. Die nächste Station. Das Bremsen schubste den Inspekteur nach vorn. Neben ihm stand eine üppige Schönheit, mit dunklem Lockenkopf. Sein verrutschter Sakkoärmel ließ unerwartet Kontakt zu dem unverhüllten Unterarm der Lockenträgerin zu. Fleisch am Morgen, wer wollte das schon? Emile Legarde zuckte zurück. Irritiert schaute die Frau ihn an. Eine Augenweide. Selbst das zarte Parfum seiner Nachbarin berührte ihn, genauso wie der Duft, der aus seiner Aktentasche strömte. Frische Eclairs mit Schokolade. Emil schloss die Augen. Was nahm er tiefer wahr? Das dunkle Odeur des Sandelholzparfums oder die noch lippenwarme Schokolade über dem fluffig gebackenen? Sein Magen knurrte. Eine Augenweide, tatsächlich. Trotz knurrenden Magens erlaubte er sich noch einen Blick. Aber war es nicht so, dass man für den kurzen Genuss des Fleischlichen lange mit einer Beziehung bezahlte? Frauen lockten, Männer erlagen. Erlag man allzu lange, war man verheiratet. Vermutlich achteten Ehefrauen auf die Figur ihrer Männer. Emil schüttelte energisch seinen Kopf, und sie würden das schrecklichste Wort auf der Welt verwenden, sogar gegen ihn verwenden. Emil schluckte. »Diät«, schrie sein Hirn. Die Metro kreischte und legte sich in eine Kurve. Zielbahnhof. Was für ein Glück. Mit dem Strom der Arbeitssklaven, der sich aus der Metro ergoss, wurde Emil durch den Untergrund gespült. »Mathis!« Für einen Moment hatte er seinen Kollegen in der Menschenmenge erfasst. »Mathis!« Die Rufe verhallten im Röhrenlabyrinth. »Verdammt, Mathis!« Emil drückte sich durch die Menge. Sein Kollege lief nur ein paar Schritte vor ihm. »Mathis, warum hörst du nicht?« Emil packte den Gerufenen an der Schulter. Sein Kollege drehte sich ruckartig um, und für einen Moment hatte es den Anschein, als würde er die Attacke mit einem Faustschlag beantworten. Doch dann erkannte Mathis Durand seinen Kollegen. Er hob die Mundwinkel zu einem Lächeln.
»Bonjour, Emil«, sagte Durand. »So früh schon auf, sonst bist du doch immer eine halbe Stunde später dran.«
Emil keuchte den schnellen Schritten seines Kollegen hinterher.
»Schlecht geschlafen. Wir werden heute einen guten Tag haben. Schließlich haben wir in Rekordzeit den Mörder der jungen Frau geschnappt. Hoffentlich machen die Jungs nicht so einen Zauber.«
Durand spuckte seine Befürchtung förmlich aus.
»Also ich hoffe auf Zauber«, frohlockte Emil.
Durand sog ungehalten die morgendliche Luft ein. Die beiden Inspekteurs liefen dem Präsidium schweigend entgegen. Ein unbeteiligter Beobachter hätte vermutet, dass dort zwei Menschen den Weg miteinander teilten, die sich eigentlich nichts zu sagen hatten.
»Ich habe für uns beide Eclairs mitgebracht«,
raunte Emil seinen Kollegen verschwörerisch zu.
»Du sollst nicht so viel von dem Zeug essen. Eines Tages fällst du tot um. Einfach so. Bumm.«
Durand schlug sich mit der Handkante in die andere offene Hand.
»Und schuld ist das fette und süße Zeug, das deine Adern zum Explodieren bringt.«
Für einen Moment sah Emil seinen Kollegen mit einem Dackelblick an.
»Eclair, ganz frisch«, flüsterte er.
Durand seufzte. Offenbar war er sich bewusst, dass all seine Bekehrungsversuche zu einem gesünderen Leben ohnehin nicht fruchten würden.
»Sind sie wirklich frisch?« »Ja, auf jeden Fall. Und mit Schokolade.«
Durand nickte. »Schokoladeneclairs. Es hätte schlimmer kommen können.« Die beiden gingen schweigend weiter bis zum Präsidium. Schweigen ist die beredsamste Sache der Welt. Alles zwischen Hass und geistiger Armut ist möglich, und gelegentlich kann es auch Zuneigung sein. Kapitän Morel nahm die grellgelbe Gießkanne aus dem quietschenden Aktenschrank. Würde man einen vermoderten Sarg öffnen, so entstünde vermutlich die gleiche Geräuschkulisse. Mitten in einem umtriebigen Großraumbüro dominierte der Glaskasten, in dem der Kapitän regierte. Ein Rückzugspunkt für wichtige dienstliche Gespräche. Doch waren Glaswände auf Gipssockeln tatsächlich für Intimität geeignet? Morel fragte sich, wann er zuletzt die Schiebetür geölt hatte. War es noch vor der Sache mit Mathis oder erst danach gewesen? Auf jeden Fall brauchte die Tür dringend Zuwendung, genauso wie die Sansevieria, genauso wie Mathis. Letzteres war das Schwierigste. Die Stirn des Kapitäns wurde kraus.
Mathis Durand. Das war ein Problem, das er lieber liegen ließ. Große Dinge brauchten Zeit. Also Schiebeverfügung aus. Emma wirkte nach dem Wochenende etwas derangiert. Das rechte Blatt knickte seitlich ab. Morell sah sich den Schaden an.
»Emma, du siehst so aus, als würdest du dringend eine Kur benötigen.«
Der Kapitän fragte sich schon lange nicht mehr, warum er mit einer Topfpflanze sprach. Gott ergeben entnahm er dem Aktenschrank ein Düngestäbchen, Foie gras für die Botanik. Druckvoll steckte er das Stäbchen in die harte Erde.
»So, und jetzt noch etwas zu trinken, und dann wird alles gut.«
Er schaute Emma an. Sansevierien kamen ihm vor wie Leithammel der Depression. Lange, breite Stäbe, die langsam und unaufhörlich in die Luft krochen. Topfpflanzen waren eigentlich abscheuliche Kreaturen. Sie forderten Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und was gaben sie? Nichts, außer ihrem bloßen Anblick. Und der war in der Regel grün. Alles fordern, nichts geben. Man sollte dieses Gestrüpp verbieten. Laut aufbrandendes Geklatsche unterbrach Morells Gedankenfluss. Emma ließ der Tumult kalt. Der Kapitän lugte über seine Halblesebrille. Durand und Le Garde. Er lächelte. Seine beiden besten Ermittler ließen sich feiern. Ein guter Fang, den sie am Morgen gemacht hatten. Sein Lächeln erstarb nicht, obwohl er sich wieder Emma zuwendete. Ein Beobachter hätte vermutet, dass sich dort zwei Lebewesen Minuten des kostbaren Morgens teilten, die sich eigentlich nichts zu sagen hatten. Und so war es auch. Emil stupste seinen Kollegen an.
»Siehst du, ich habe es dir doch gesagt, sie machen einen großen Bahnhof.«
Das Klatschen der Kollegen war unterlegt mit Gejohle und Pfiffen. Zwar tummelte sich zu so früher Stunde erst die Hälfte der Belegschaft im Büro, aber der Triumphapplaus war deutlich zu hören. Mathis Durand schmunzelte verkniffen. Hand erhoben, beschwichtigte er die Truppe.
»Ist gut, Jungs!«
Man merkte ihm nicht nur die abwehrende Haltung an, man fühlte, dass es ihm peinlich war, gelobt zu werden. Alles, nur kein Lob, sprachen sein Gang, seine Augen, selbst seine längeren, welligen Haare schienen sich störrisch gegen die laute Sympathiebekundung zu wehren.
»Genieße es doch!«
Emil grinste breit.
»Nimm es hin!«
Emil johlte mit. Mit großer Geste verbeugte er sich, um dann in ein sattes Lachen zu fallen. Durand hatte bereits seinen Schreibtisch aufgesucht. Vermutlich blendete er die Szene aus.
»Ich mag euch auch!«
brüllte Emil, und die Kollegen quittierten es lachend. Nur langsam ebbte die Anerkennungsbekundung ab.
»Sei doch mal locker, Mathis. Ich bin locker. Wirklich locker. Wie ist man wirklich locker? Eben nicht so wie du. Ich bin ich, und ich kann nur so locker sein, wie ich bin. Mathis, du weißt, was ich meine.«
Eine kompakte Stille entstand, quälend. Emil sortierte Akten, Durand sortierte sich.
»Emil, wann hörst du auf, dich mit Süßem vollzustopfen?«
Ganz ruhig, innerlich sortiert und klar, zischte die Frage über den Schreibtisch.
»Was hat das mit deiner Lockerheit zu tun? Wann? Was soll das? Wann? Ich will nur, dass du mehr genießen kannst. Hab doch wieder etwas Freude. Wann?«
Emils Kopf wurde rot. Seine Hände schwitzten. Er wollte nur Durands Bestes. Etwas mehr Freude und wieder mehr Offenheit, und dann schoss er mit »Wanns« um sich.
»Wann?«
Emil hob seine Stimme.
»Wann, wann, wann? Ich habe nicht vor, gänzlich auf Süßes zu verzichten. Eclair, Macarons, Croissants.«
Seine Augen rollten.
»Ich will, dass man was?«
Emil stotterte weiter. Er ahnte, dass er diese Partie verloren hatte.
»Dass man, ja, dass man was?«
Sehr leise antwortete Emil Le Garde.
»Dass man mich so nimmt, wie ich bin.«
Langsam, Stück für Stück, zerlegte Kapitän Morell die Tafel Schokolade. Es war nicht irgendeine Schokolade, Es war eine von Fauchon, Les Noisettes. Die kleine Tafel knackte verführerisch beim Zerbrechen. Seine Lesebrille rutschte tiefer. Sie war eindeutig derzeit unnütz. Er nahm sie ab. Über die Maßen verlockend lag die Schokolade vor ihm. Gleichzeitig traf sie seinen Großsinn. Zarte, vanillige Aromen erfüllten plötzlich den Raum. Dazu noch ein samtiger Rotwein und die Welt würde in Vergessenheit geraten, dachte Morel. Man könnte sich damit in das Paradies hineingenießen, aber offiziell war Alkohol verboten. Nur Schokolade nicht, und so gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Wer Gutes tat, wurde mit Gutem belohnt.
»Emil! Matisse!«
brüllte Morel. Die beiden Inspekteurs hatten gehört. Der Kapitän blickte durch seinen gläsernen Käfig. Gemächlich kamen die beiden zu ihm. Morels Gesichtszüge entspannten sich. Er wusste, dass sie insgeheim ihren morgendlichen Coup nochmals Revue passieren ließen. Gewiss, es hatte ein wenig Glück dazu gehört, so schnell einen Vergewaltiger und Mörder dingfest zu machen. Aber was sollte es? Aus Glück und Zufall bestand das halbe Leben.
»Bonjour, Monsieur Morel.« »Monsieur!«
Der Chef grinste breit, legte die gestückelte Schokolade in Richtung der beiden Inspekteurs und bot mit einer eleganten Handreichung die Schokoladensinnlichkeit an.
»Fauchon«, flüsterte Emil andächtig, und Morel nickte. »Ich nehme mir nur ein kleines Stückchen.«
Durand hingegen hätte fast abgelehnt, besann sich jedoch. Der Chef griff sich schließlich als letzter einen Happen Himmel. Schmelzige Ruhe breitete sich im Büro aus, und einigen Beobachtern aus dem Dunstkreis des Chefbüros lief der Speichel im Mund zusammen.
»Wirklich ausgezeichnet!«
Emil unterbrach als erster die genüssliche Gelassenheit.
»Ihr habt es euch verdient. Es war ein guter Fang, schnell und sauber. So soll es sein. Wir hatten Glück.«
Durands intensive grüne Augen visierten Morel genau an.
»Das gehört ohnehin immer dazu, Matisse. Was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Die schmeckt einfach hervorragend. Darf ich noch ein Stückchen?«
Emil hatte nicht den Chef im Visier. Morel nickte lächelnd.
»Ihr habt gut gearbeitet. In besonderen Fällen gebe ich einen Tag frei, und heute ist so ein Fall.«
Emil griente. Schokolade und ein freier Tag. Er lutschte aufgeregt weiter. Durand holte Luft. Es fehlte nur noch ein Seufzer.
»Ach ja«,
setzte der Kapitän nach.
»Es ist damit eine Aufgabe verbunden.«
Er sah Emil und Matisse streng an. Gemessen stand er auf.
»Macht euch einen schönen Tag!« »Maman!«
Emil legte den Haustürschlüssel auf dem Schränkchen im Flur ab. Das Geräusch, das damit verbunden war, hatte den gleichen Wohlklang wie das Wort »Feierabend«.
»Maman, erschreck dich nicht, ich bin schon früher zu Hause.«
Er zog die Schuhe aus und stellte die Aktentasche in seinem Zimmer ab. Madame Legards brüchige Stimme tönte aus dem Wohnzimmer.
»Emil, was machst du denn schon so früh zu Hause? Es ist noch Vormittag.«
»Wir haben einen Fall schnell gelöst, und dafür habe ich einen freien Tag bekommen«,
frohlockte Emil in Richtung Wohnzimmer. Witwe Legard schaute um die Ecke. Ihr weißes Haar leuchtete angriffslustig. Genau nahm sie ihren Sohn in Augenschein.
»Einen Tag frei? Dein Vater hat noch 50 Stunden in der Woche gearbeitet und du hast einen Tag frei.«
Das weiße Haar wogte hin und her.
»Du lebst in einer guten Zeit, Emil. Viel Müßiggang, zu viel Müßiggang.«
»Maman, freue dich doch. Ich besorge für heute Abend ein leckeres Essen und wenn du magst, gehen wir nachher ein Stück spazieren.«
»Spazieren gehen?«
»Ja, spazieren. Es wird Frühling.«
»Hältst du mich für eine senile Alte? Am liebsten würdest du wohl sehen, dass ich Tauben füttern gehe.«
Emils Schultern sackten zusammen. Niemand, wirklich niemand konnte sich freuen. Einfach so. Über Applaus, über Schokolade, über den freien Tag. Gab es nur noch Menschen, die zu viel dachten? Zu viel denken war mindestens genauso schlimm wie zu wenig denken. Sein Leben pendelte hin und her zwischen Mördern und Spaßbremsen.
»Dann gehe ich eben allein in den Park.«
Für einen Moment hielt Madame Legarde inne. Der zerbrechliche 80-jährige Körper stemmte sich in den Krückstock.
»Du hast wohl gar nichts für deine Mutter übrig.«
Ohne darauf einzugehen, zog sich der Inspekteur in sein Zimmer zurück. Er war diese Scharmütze gewohnt. Siegen konnte man nur durch Rückzug.
»Ich lege mich noch für einen Moment hin.«
Madame Legarde schnaubte. Gerade hatte sie sich hochgefahren, schon wurde ihr die Reibungsmöglichkeit entzogen.
»Aber lass die Fensterläden offen. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn sie zu so später Stunde noch geschlossen sind?«
Der Mann, der in der Nacht zuvor einen Mörder gestellt hatte, fragte sich, warum fast nur junge und hübsche Frauen ermordet wurden. Seltsam. Er wüsste effektiveres Handeln. Lavendel und Bohnenwachs. Sein Zimmer roch intensiv danach. Lavendel überwog. Jener Geruch, der an alte Frauen und Mottentod erinnerte. Oder waren es Friedhof und Verdammnis? Genauso morbide, wie es roch, sah sein Eichenbett aus. Sauber betucht, das Bettlaken gespannt bis zum Anschlag. Er schob den Überwurf beiseite, seine Gedanken nicht. Nur kurz ausruhen, sich strecken, er nahm die Arme hinter den Kopf. Waren alle Frauen dieser Welt so? Er schaute auf einen Punkt, der weit hinter der Zimmerdecke lag. Vermutlich nicht. Marie, sie war anders, ganz bestimmt. Marie, die schöne Bäckereiverkäuferin. Marie, das Wesen seines Wollens. Oder wollte er nicht? Was wollte er eigentlich? Steckten in seiner Aktentasche nicht noch die Eclairs von heute Morgen? Sie hatte sie berührt mit sanften, pastelligen Händen. Maries füllige Figur und die Aussicht auf Eclairs ließen ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein kleiner Griff zur Aktentasche und schon würde zumindest ein Bedürfnis befriedigt sein. Herzhaft biss er in das Eclair hinein. Das fluffige Gebäck enttäuschte ihn nicht. Augen verschlossen schlemmte Emil. Eine Sünde bedeutete noch kein Fegefeuer. Der Griff zum nächsten Teilchen geschah ganz unbewusst. Marie. Der Name lag plötzlich leicht tänzelnd wie zartrosafarbener Tüll in der Luft. Seit einem Jahr war sie in der kleinen Bäckerei um die Ecke tätig und seitdem schlug sein Herz Purzelbäume. Marie hatte blitzblaue Augen und brünettes Haar und ihre Figur konnte nur mit rasanter Geste unter Zuhilfenahme beider Hände nachgezeichnet werden. Alles weich, alles fluffig. Genauso wie der letzte Bissen des süßen Stückchens. Zum wiederholten Mal stellte er sich Fragen. War eine Frau im Leben ein Gewinn? Sollte man zusammen wohnen, gar heiraten? Er wog ab, hin und her. Er prüfte sich. Er wollte Marie prüfen. Doch es geschah immer das Gleiche. Er ging in das Geschäft, bestellte und ihr Lächeln riss ihn fast zu Boden. Jedes Mal nahm er sich vor, sie zu fragen, ob sie mit ihm essen gehen wolle oder ins Kino oder zu Alexandre, dem Bistro mit den besten Austern des Viertels, doch außer einem Merci für die überreichte Backwarentüte brachte er nichts zu Wege. Das Leben konnte grausam sein. Noch grausamer allerdings traf der Erkenntnisschock. Seine Schüchternheit entsetzte ihn. Bis jetzt hatte er nicht einmal geahnt, wie tief seine Befangenheit reichte. Als Kind war er zaghaft gewesen, als junger Mann zaudernd. Doch inzwischen war er älter und sein Handicap hatte er fast vergessen gehabt, bis zu dem Tag, an dem Marie seine Bäckereiverkäuferin wurde. Lärm aus dem zweiten Hinterhof drang zu ihm. Der Schlaf war gnädig. Weitere Gedankenqualen blieben ihm erspart. Durch das geöffnete Fenster wehte ein leicht kühler Wind, der mit den Gardinen spielte. Marie. Langsam zog der imaginäre rosa Tüll ihn in Morpheus' Arme. die von Marie, wären ihm lieber gewesen. Mathis Durand lebte direkt in der Pariser Innenstadt. Sein Wohnhaus war geschützt von einem Toreingang, dessen schmiedeeiserne Ornamente jene schlichte Dekadenz ausdrückten, die die gehobene französische Schicht bevorzugte. Für einen Inspekteur der Polizei war eine Eigentumswohnung dieser Klasse normalerweise nicht finanzierbar. 100 Quadratmeter in guter Lage, steingewordenes Vermögen. Durand hatte die Wohnung und ein angemessenes finanzielles Polster von seinen Eltern geerbt. Sein Vater hatte als Notar gearbeitet und seine Mutter stammte aus einer Familie des Landadels. Mehrfach hatte Durand sich überlegt, die große Wohnung zu verkaufen, doch sein vergangenes Leben ruhte in ihr. Hätte er sie verkauft, hätte er seine Wurzeln gekappt. Neben dieser Bindung gab es noch zwei handfestere Gründe, die gegen einen Verkauf sprachen. Zum einen lag die Wohnung nur wenige Metrostationen entfernt vom Kommissariat. Zum anderen schätzten die Bewohner des Hauses Ruhe und Diskretion. Durand schloss langsam die Tür auf. Sie knarrte. Ein freier Tag. Was sollte das nur? Gerne hätte er sich schon den nächsten Fall vorgenommen. Ein Blick in die Wohnung zeigte ihm oberflächliche Sauberkeit. Ein weiterer, dass die Haushälterin zum Glück bereits verschwunden war. Trotz geschlossener Vorhänge eroberte das Frühlingslicht sein Zuhause. In den Lichtstrahlen, die durch den champagnerfarbenen Leinenstoff krochen, wirbelte fröhlich Staub umher, der künftig die Raumfliegerin beschäftigen würde. Durand legte seinen Schlüssel auf das Vertiko im Flur. Das Geräusch erinnerte ihn an zu viel Freizeit. Durand stand im Flur, wurzelte an, schaute in die geöffneten Räume. Was sollte er hier eigentlich? In diesem Moment hörte er ein frisches Lachen, ein Jauchzen. Es kam näher. Die Staubfusel im Licht drehten sich so, als könnten sie einen Menschen erschaffen. Kichern. Durand starrte in das wirbelnde Licht hinein. Energisch schüttelte er seinen Kopf. Nein, weg damit, nur weg damit. Was nicht sein konnte, das war auch nicht. Er legte sein Gesicht in die Hände, rieb es kräftig und kam zu dem Schluss, dass Irrsinn war, wenn der Sinn sich irrte. Manchmal war alles ganz einfach. Wegwischen funktionierte. Er entschied, dass eine Dusche jetzt genau das Richtige wäre. Durand empfand es selbst so, dass seine Wohnung einen eigentümlich zwiespältigen Charme verströmte. Die nur spärlich möblierten Räume bezeugten einerseits seinen extravaganten minimalistischen Geschmack und boten andererseits die Möglichkeit, ohne viel Gepäck jederzeit aufbrechen zu können. Weiße Wände, Holzfußboden, hohe Räume, viel Licht. Ein edler Design-CD-Wechsler von Bang & Olufsen als einziger Wandschmuck. Jedes mehr oder minder anständige Sofa auf dieser Welt hatte ein Anrecht auf eine schützende Wand. Das des Mannes, der gerade unter der Dusche stand, nicht. Mitten im Raum dominierte das weiße Ledersofa schutzlos. Mit einem Krachen öffnete sich die schwere Badezimmertür. Mathis Durand hatte sich eine graue Sporthose angezogen. Er rubbelte seine Haare trocken. Wankend ging er in die gegenüberliegende Küche. Mit einem gekonnten Wurf des Handtuchs in Richtung Badezimmer beendete er die Haartrocknung. Sein gut durchtrainierter nackter Oberkörper offenbarte durch die Bewegung einen harmonischen Ablauf der Muskulatur. 10 Gläser greifen, auf ein Tablett stellen, Kühlschranktür öffnen, Gekühltes entnehmen, Kühlschranktür schließen. Die Krone der Schöpfung ließ ihre Muskeln spielen. Der Holzboden ächzte, die Staubteilchen in der Luft wirbelten vergnüglich umher. Mathis stellte das Tablett auf dem Wohnzimmerfußboden ab. Sorgsam stellte er die Gläser in eine Reihe, jeweils im Abstand von 10 Zentimetern. Wie ein Mahnmal betrachtete Durand seine Gläserstraße. Ordnungsverliebt justierte er sie noch einmal, nahm sie hoch, besah sich ihren Sauberkeitszustand und stellte sie auf den Boden zurück. Fast hätte er es vergessen. Katzengleich sprang er auf. Der CD-Player wartete auf den Einsatz. Die bunten Scheiben drehten sich im opalisierenden Glanz des Geräts. 10 Gläser und die 4 Jahreszeiten von Vivaldi. Frühling bis Winter. Genügend Zeit für Ruhe aus Flaschen. Die gebräunte Hand des Mannes, der wusste, was er wollte, schraubte langsam die Schnapsflasche auf. Mezcal, ein guter mexikanischer Wegbegleiter. Die gekrümmte Raupe auf dem Grund des Glasgefäßes wogte umher, Bruder im Geiste. Durand grinste, klopfte an die Flasche.
»Gleiches Recht für alle«,
raunte er der jämmerlichen Raupe zu und befüllte die Gläser. Langsam rollte der hauchdünne Nylonstrumpf am wohlgeformten Oberschenkel herunter. Das zarte, weiße Fleisch war fest genug, um als Prall zu gelten und weich genug, um mit kraftvollen Händen Lust hineinzukneten. Formvollendet stand sie, eine Mischung aus Mädchen und Vollweib, an seinem Eichenbett. Ein Kichern durchzog das Zimmer, machte dadurch den Raum leicht und lebendig. Genauso lebendig wie ihr Körper, der vom Licht der untergehenden Sonne übergossen wurde, so daß feine Härchen sichtbar das willige Fleisch säumten. Er hatte das Gefühl, daß die Luft süß schmeckte und die Sonne flüssiges Gold über ihn ausschütten würde. Die schöne, wollende hatte den Rock so weit hochgeschoben, dass das kleine Dreieck deutlich sichtbar wurde. Unschuldig bedeckte ein rosa Seidennichts die Scham. Rhythmisch klopfte sie mit dem unbestrumpften Fuß auf das Eichenbett. Die Ungeduld ließ seine Körpersäfte zusammenlaufen. Das Klopfen wurde eindringlicher. Er hob seinen Kopf und öffnete seine Augen und Arme, um gierig ihren Körper zu empfangen. Orientierungslos sah er genauer hin, fokussierte stärker, rang nach Luft, sein Herz raste, seine Lippen zitterten. Eine runzelige Alte, direkt in seinem Blick. Er schrie, robbte nach oben, um das Kopfende des Betts als Deckung zu benutzen, sein Herz setzte aus, die Alte stampfte mit dem Krückstock auf.
»Maman«,
kreischte Emil.
»Es ist Zeit, aufzustehen. Du hast den ganzen Tag verschlafen, das machen nur Nichtsnutze. Steh auf, das Abendessen ist fertig.«
Der Feierabendverkehr war mörderisch, mindestens so mörderisch wie der morgendliche Verkehr, nur anders. Kapitän Morell lenkte seinen Wagen in die Hofeinfahrt. Das vierstöckige Wohnhaus in der Peripherie wirkte mit seinen sandfarbenen Steinen ansehnlich. Er wuchtete sich aus dem Autositz, schaute in den dritten Stock, und mit einem Mal war die Frage wieder da. War das ein schöner Tag? Eigentlich nein, sagte er sich auf den ersten Stufen zur Wohnung hinauf. Es war wie immer. Arbeit, Menschen, sich kümmern. Im zweiten Stock wusste er, dass der Tag nüchtern betrachtet nicht schön gewesen war. Probleme, Tote, Akten. Vor der Haustür maß er ab, womit er das verdient hatte. Immer nur geben, war das richtig? Die Frage, und wo bleibe ich an diesem Tag, hatte seine Seele in dem letzten flüchtigen Augenblick erahnt, indem er die Tür aufschloss.
»Lück!«
kreischte es gedämpft aus dem Wohnzimmer. Diese Tonlage war eindeutig ein Alarmzeichen. Morell warf den Haustürschlüssel in die Messingschale auf der Kommode. Es schepperte vertraut.
»Simon, was machst du da?«
Madame Morell stand auf einer Trittleiter. Die zierliche Gestalt war eingehüllt von einem Gardinenberg. Der Körper kämpfte mit den Vorhängen.
»Rede nicht, hilf mir!«
klang es kläglich aus dem Stoffhaufen. Morell zog und zerrte. Unfachmännisch ging er den Feind an.
»Zieh nicht so, du reißt sonst noch alles runter.«
Das war nun der Dank.
»Simon, was soll der Unfug? Warum machst du das? Gibt es für so etwas nicht Fachleute?«
»Gardinen waschen und aufhängen, das werde ich wohl noch alleine hinkriegen.
So sieht es aber nicht aus.«
Morell war selten ungehalten, doch er mochte es nicht, wenn seine Frau sich überschätzte, was sie leider allzu oft tat.
»Das nächste Mal wartest du gefälligst, bis ich zu Hause bin.
Lück, lass das!«
»Was?«
»Ich bin kein kleines Kind.« Die Trittleiter, als Dritter im Bunde des emotionalen Sturmtiefs, wankte. Madame Morell schrillte. Luc Morell versuchte mit aller Kraft Gardinen, Gardinenstange und Ehefrau vor dem Fall zu retten. Vergeblich. Kapitän Morell wurde samt guten Willens mit Getöse unter der Last begraben.
»Herrgott nochmal!«
Er ruderte sich frei.
»Simon, hast du dir was getan?«
»Nein.« Auch sie entwirrte sich. Die Eheleute kamen zur Ruhe. Beide atmeten durch. Auf dem Boden sitzend sahen sie sich an. Die Situation gab es nicht her, doch sie lachten los. Ein in Würde gealtertes Paar, mitten in einem Stoffdesaster. Manchmal entwickelt sich im Laufe eines langen Ehelebens ein eigenständiger Humor. Sie lachten weiter, und ihre Augenlichter fanden sich, um in fürsorglicher Sprache miteinander zu parlieren. Die spontane Erwiderung von Zärtlichkeit ließ beide verstummen.
»Ich will nicht, dass du dir etwas antust. Ich liebe dich doch.«
Die grobe Hand des Kapitäns streichelte sanft das Gesicht seiner Frau. Simon Morell war immer noch eine schöne Frau, obgleich Fältchen ihre Augen umrandeten.
»Du bist viel zu schön für blaue Flecken.«
Etwas so Weiches in den Händen zu halten, war nach einem harten Arbeitstag eine Wonne. Simon lächelte. »Ich liebe dich auch.« Die Morells lagen auf einem Berg von Vorhängen, erklärten sich die gegenseitige Liebe und verloren plötzlich das Gefühl dafür, was in einer Wohnung ohne Gardinen schicklich war. An diesem Abend kam Luc Morell unvermutet die Erkenntnis, dass sein eintöniges Leben zwar schmerzhaft sein konnte, dass es manchmal aber durchaus Freude bereitete. Brutal wurde die stark geschminkte, mit tätowierten Lilien auf dem Halsansatz geschmückte Frau an die Hauswand gedrückt.
»Glaubst du, ich habe Lust auf Schlampenknallen?
Hau ab, du Arsch!«
Die Lilien bewegten sich aufgeregt. Ein entmenschter Schrei folgte.
»Er hat mir die Schulter gebrochen!«
Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt sich das Weib wimmernd den Oberkörper.
»Mert! Mert! Mert!«
Staccato-Geschrei rief Gassenschwestern zu Hilfe. Langsam und stumm ging der schlagfertige Mann auf dem Kopfsteinpflaster weiter, hinunter zum Ufer der Seine. Er lief zielgerichtet, der Gang wankte.
»Salü!«
Zwei Männer, die sich an einer Flasche Rotwein erfreuten, grüßten den Mann. Nur kurz hob er seinen Kopf. Der Mond stand hell leuchtend über der Stadt. Die nächtliche Silhouette berauschte selbst die Möwen, die sich trotz der späten Stunde kreischend zankten. Hier unten am Fluss wirkte die Stadt intensiver auf seine Besucher als irgendwo anders. Viele Generationen von Menschen hatten ihr Leben in Paris begonnen, und mindestens ebenso viele hatten hier ihr Leben gelassen. Das Flimmern der Vergangenheit leuchtete. Zwischen den Hinrichtungsplätzen der Revolution, dem Dahinscheiden der Armen in den historischen Gassen von Paris und dem kleinen Mann mit der Hartolle, der gerne seitlich in seine Jacke griff. Alles war in einer klaren Nacht zu fühlen für den, der sich dafür öffnen konnte. Der stumme Mann hatte sein Ziel gefunden. Schraubendreher, ein paar Handgriffe. Der Weg in die Unterwelt war frei. Die halbhohe Röhre erschloss ein riesiges Tunnelsystem, Pariser Kanalisation. Mittig der Röhre lief ein dünnes Rinnsal stinkenden Wassers. Der Mann roch nichts, der Mann fühlte nichts. Nur ein paar Schritte machte er hinein, dann ging er in die Knie, um sich hinzulegen. Einsamkeit und Leere, das Leben auf den Nullpunkt bringen. Nichts zu fühlen bedeutete auch Schmerzlosigkeit. Aus der Jackentasche zog er die Abendzeitung. Das dünne Rinnsal floss leise plätschernd neben seinem Körper entlang. Frierend entfaltete er das Abendblatt und bedeckte sich. Die Hände als Kopfkissen, Augen schlossen sich zum Schlaf. Die Großbuchstaben auf dem Titelblatt der Zeitung.
Grausamer Mädchenmörder gefasst. Pariser Polizei greift blitzschnell zu.
Verzierten die Lettern den Körper oder erdrückten sie ihn?